Ja, Bibelleser sind Gesegnete. Das wissen wir. Das haben wir selber erlebt. Es gibt weltweit momentan ungefähr 400 bis 500 Millionen solcher Gesegneter. Bibellesende Christen. Wir nennen sie auch Evangelikale. Ein riesiges Volk ohne Staat, verstreut mitten unter den verschiedenen Völkern auf dieser Erde. Heute will ich euch Menschen vorstellen, die auch Gesegnete Gottes sind. Die Gesegnete, ja sogar Geliebte Gottes sind, obwohl sie gar nicht zu diesen 400, 500 Millionen Christen dazugehören. Die sind ein relativ kleines Volk, 15 Millionen ungefähr. Ja, ich will euch anhand von ein paar Bildern dieses Volk vorstellen. Zum Beispiel diesen hier, der gehört dazu. Oder den. Oder den. Oder den. Die. Die Kinder gehören dazu. Die auch. Diese Frauen gehören dazu. Diese Frau gehört auch dazu. Kennt ihr den? Schon mal gesehen? Berühmter Mann. Die sind hier vielleicht nicht ganz berühmt, aber gehören auch dazu. Ganz besondere Leute gibt es dabei. Hier ist dieses Volk absolut wehrlos. Hier ist dieses Volk absolut wehrhaft. Ich glaube, jetzt wissen es die meisten schon, ja, welches Volk ich meine. Der heutige Präsident, Ministerpräsident. Es geht um das Volk Israel. Und es geht um das Land Israel. Und es geht um den Staat Israel. Und es geht wieder mal um Abraham. Und zwar, wie ihn Gott gesegnet hat und wie wir seine Nachkommen segnen können. Der Predigttext steht, wie beim letzten Mal, 1. Mose 12. Wer aufschlagen möchte, 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Das letzte Mal hatte ich die Verse 1 und 2 nur. Jetzt geht es also mehr oder weniger um den Vers 3 heute. Gott sagt hier zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. In dir sollen alle Familien der Erde gesegnet sein. Bei meiner letzten Predigt ging es um den großen Glauben von Abraham. Heute also soll es um den Segen gehen, den mittleren Teil von diesen Versen. Und ich möchte dazu bemerken, Ich habe gleich nach der letzten Predigt diese Predigt hier vorbereitet. Und sie war fertig ein paar Tage, bevor dieses Massaker in Israel begann. Also vor dem 7. Oktober. Wäre der 7. Oktober und alles, was danach kam, nicht gekommen, würde ich heute exakt dieselbe Predigt predigen. Einfach weil es dran ist. Ja, Abraham wohnte mit seinen Brüdern Nahor und Haran im Norden der heutigen Türkei und hörte plötzlich den lebendigen Gott Jahwe. Er ließ die toten Götzen hinter sich und ging nach Kanaan. Dem lebendigen Gott konnte er blind vertrauen. Letztes Mal ging es also ums Vertrauen und Vertrauenswachstum. Es ging darum, wie man auf Gottes Risiko lebt und wie man ganz praktisch Glaubensschritte macht. Aber Abraham sollte ja nicht nur nach Kanaan gehen, sondern er bekam auch noch reiche Segenswünsche dazu. Nicht von einem Menschen, sondern vom lebendigen Gott persönlich. Welches Privileg. Bei diesem Segen ging es einmal darum, dass der bis dahin kinderlose Abram Kinder bekommen sollte. In Kapitel 17, Vers 5 gibt Gott Abraham einen neuen Namen. Abraham, Vater vieler Völker, heißt das. Das allein schon war ein riesengroßes Versprechen für Abraham. Er soll zum Vater einer großen Nation werden. Seine Nachkommen sollten nach 1. Mose 15, 5 so zahlreich wie die Sterne am Himmel sein. Ich weiß nicht, wie viele Sterne sieht man mit bloßem Auge?
3.847.
Ich habe auch sowas in Erinnerung mit 3.000. Jawohl, genau, mit bloßem Auge. Wenn man die Lichtstraße dazu nimmt, dann sind es natürlich mehr. Aber dazu muss man wirklich einen guten Himmel haben, also einen freien Himmel, der sauber ist. Haben wir selten. Ja, also sehr viele Nachkommen sollte er haben. Dieser Zuspruch wurde aber nicht sofort eingelöst. Gott hat Zeit. Bei uns muss immer alles sofort erledigt werden. Bei Gott nicht. Er hat Zeit. Und selbst als Abraham ungeduldig wird und die Abkürzung über Hagar nimmt, hat Gott Zeit. Isaak ist schließlich der Segensträger, den sich Gott auserwählt hat, nicht Ismael. Und auch nicht die anderen 6 Söhne, die dann noch nach Sarahs Tod und Abrahams zweiter Ehe mit der Ketura auf die Welt kamen. Isaak, der Sohn von Abraham, durfte dann den Segen an einen von seinen beiden Söhnen weitergeben. Und das war ein Drama sondergleichen. Weil, warum? Na, Isaaks Lieblingssohn war Esau. Aber Gott wollte, dass nicht Esau den Segen bekommt, sondern Jakob. Hier, das sind die beiden Söhne. Er wollte eigentlich Esau segnen, aber dann wurde es der Jakob. Ich denke, diese Geschichte kennen hier die meisten von uns. Gottes Vorstellungen sind oft anders als unsere menschlichen Vorstellungen. Und ausgerechnet den hinterhältigen Jakob hatte Gott sich als Segensträger ausgesucht. ihm hat er dann sogar in Kapitel 32, Vers 29 einen neuen Namen gegeben. Nämlich Israel, Gottes Streiter. Und dieses Volk Israel ist nun seitdem Gottes Lieblingsvolk. Gottes auserwähltes Volk, das diesen besonderen Segen Gottes besitzt. In 2. Mose 29, 45 steht: Ich werde mitten unter den Söhnen Israels wohnen und ihr Gott sein. Die Wolkensäule. Um die alle Völker drumherum Israel beneidet und gefürchtet hatten, war ein solches Wohnen mitten im Volk Gottes, im Volk Israel. Und als König Salomo später den Tempel in Jerusalem baute, einweihte, war die Herrlichkeit Gottes so stark im Tempel vorhanden, dass nicht einmal die Priester ihren normalen Dienst tun konnten. Der ausländische Prophet Biliam konnte das Volk Israel nicht verfluchen, obwohl er dafür ordentlich Schmiergeld in Aussicht hatte. Er musste einsehen, dass es in den Augen des lebendigen Gottes gut war, Israel zu segnen. Das lesen wir in 4. Mose 24. In 2. Mose 2 steht: Und Gott sah nach den Söhnen Israels und kümmerte sich um sie. Wenn sich jemand um jemand anderen kümmert, dann ist das ein Akt der Zuneigung. In 5. Mose 7 steht: Nicht weil ihr mehr wert als alle Völker, hat sich Jahwe euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Sondern wegen der Liebe Jahwes zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Hier ist von der Liebe Gottes die Rede. Gott liebt das Volk Israel. In Hosea 11, Vers 1 steht: Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Hier steht es ganz direkt da. Gott liebt das Volk Israel. Aus dem Textzusammenhang geht hervor, dass dieser Vorgang, dass Gott Israel lieb gewann, der Auszug aus Ägypten war. Damals war Israel noch jung. Diese Liebe wurde nie von Gott aufgekündigt. Selbst als er Israel züchtigen musste, als sie nach Babylon verschleppt wurden, hat Gott sie wieder zurückgebracht in ihr Land. Und selbst als die Führer Israels seinen Sohn Jesus Christus in der Mehrheit abgelehnt hatten und er sie unter die Völker verstreut hatte, brachte er sie jetzt in den letzten 140 Jahren wieder zurück in ihr Land. Paulus sagt ganz klar in Römer 11, Vers 1, dass er sein Volk nicht verstoßen hat. Und in Vers 28 schreibt er, dass in Bezug auf die Erwählung die Israeliten Geliebte Gottes sind. Wegen der Zusagen an die Erzväter Abraham, Isaak und Jakobs. Wir als Heidenchristen sind nur eingepfropft in den edlen Ölbaum als wilde Zweige. Wir sind die Familien auf der Erde, die in Abraham gesegnet sind. So steht es in unserem Text am Schluss von Vers 3. Durch Gottes Sohn Jesus Christus entstand ein neues Volk, mitten unter den anderen Völkern. Damit sind wir durch Abraham indirekt gesegnet. Dazu mehr in meiner nächsten Predigt. Heute soll es allein um Israel gehen. Also auch Paulus sagt, dass das Volk Israel Geliebte Gottes sind. Damit steht fest, Gott liebt Israel. Es ist sein auserwähltes Volk. Und Gott hat sein Volk beschenkt. Geliebte beschenkt man. Nämlich mit den 10 Geboten. Im ersten Moment sagen wir vielleicht, das sei kein Geschenk, sondern eine Einengung. Eine Einengung gegen eine freie Selbstentfaltung. Aber in der damaligen Welt, die geprägt war durch Götzendienst, Tempelprostitution, Okkultismus, ethisches und moralisches Chaos, mussten die 10 Gebote eine regelrecht befreiende Wirkung gehabt haben. Und dann zeigt sich Gottes Liebe zu Israel auch darin, dass er immer wieder Menschen mit seinem Heiligen Geist befähigte, um sein Volk zu führen. Einige Beispiele: Mose, Josua, Gideon, Deborah, Samuel, David, Salomo. Ja, das Gegenteil von Liebe, wenn wir das mal überlegen, ist nicht unbedingt Hass, sondern es ist eigentlich Gleichgültigkeit. Wenn Gottes Volk Israel gleichgültig gewesen wäre, dann hätte er die Propheten nicht gesandt, die immer wieder zur Buße aufriefen. So stehen Männer wie Jesaja oder Jeremia auch stellvertretend für die Liebe Gottes zu Israel. Aber Gott liebt nicht nur das Volk Israel, er liebt auch das Land Israel. Psalm 78 bringt das Verhältnis Gottes zum Land Israel besonders gut zum Ausdruck. Er, und damit ist Gott gemeint, brachte sie zu seinem heiligen Land, wörtlich zur Grenze seines Heiligtums, zu diesem Berg, den seine rechte Hand gekauft hatte. Für Gott ist das Land Israel ein Heiligtum, etwas Besonderes, etwas Kostbares. Es wurde von ihm gekauft. Das heißt, er hat es sich etwas kosten lassen. Seine rechte Hand hat es gekauft. Wenn ein antiker König die rechte Hand ausgestreckt hat, dann gab es für alle Generäle und Offiziere einen neuen Befehl. Mit anderen Worten, der Kauf des Landes war bei ihm mit einer Aktion verbunden. Eine Aktion, die Ressourcen verbraucht hat. So wertvoll war Gott das Land Israel. Die Erde ist groß. Warum hat sich Gott diesen winzigen Landstrich ausgesucht? Ja, Gott liebt dieses Land zwischen Mittelmeer und Jordan nicht nur, er identifiziert sich sogar mit diesem Land. In Joel 4,3 lesen wir, wie Gott entrüstet, ja regelrecht aufgebracht, sagt: Und mein Land haben sie geteilt. Er sagt nicht, das Land haben sie einfach so geteilt, sondern mein Land haben sie geteilt. Das Land Israel ist Gottes Land. Es gehört ihm. Und da das Land Israel Gott gehört, ist es auch nicht beliebig, was mit dem Land geschieht. In den letzten Jahrzehnten haben viele Politiker versucht, es in einen jüdischen und einen arabischen Teil aufzuteilen. Peres ist daran gescheitert. Für Rabin endete es tödlich. Und Ariel Sharon lag sofort im Koma. Am Tag danach schon, nachdem er nicht nur den Gazastreifen den Arabern überlassen hat, sondern indem er angekündigt hat, nur angekündigt hat, dass er auch die Westbank an die Fatah geben möchte. Sofort lag er im Koma. Das wollte Gott nicht. Und dazu müssen auch andere Akteure genannt werden. Die USA und die EU, die westliche Welt. Die Politiker von uns fordern schon lange, jahrzehntelang, eine Zwei-Staaten-Lösung. Es wird vielleicht tatsächlich mal eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Aber die wird der Welt gar nicht gefallen. Auch die wird in Joel 4 angekündigt. Oder angedeutet wenigstens. Dieses Kapitel ist hochinteressant und hochaktuell. Wie dem auch sei, das Land Israel gehört Gott. Weder den Arabern noch den Israelis. Und wenn der amerikanische Präsident oder die Europäische Union oder die UNO meinen, das Land aufteilen zu können, dann haben sie sich einfach geirrt. Warum? Weil Gott dieses Land für sich beansprucht. Und er hat es seinem Volk Israel versprochen. Das sehen wir bei dem Segen Abrahams, dem Segen Isaaks und dem Segen Jakobs. Und in Hesekiel 20 blickt Gott zurück auf seinen Schwur, als er das Volk Israel durch Mose aus Ägypten herausgeführt hat. Er lässt Hesekiel schreiben: An jenem Tag erhob ich meine Hand zum Schwur, dass ich sie aus dem Land Ägypten herausführen würde in ein Land, das ich für sie ausersehen hatte, das von Milch und Honig überfließt. Die Zierde ist es unter allen Ländern. Das Volk hat dann über 800 Jahre nach der babylonischen Gefangenschaft noch einmal 600 Jahre darin gelebt, bis es unter alle Völker zerstreut wurde. Außerdem hat Gott dieses Land besonders geadelt. Dadurch, dass er seinen Sohn Jesus Christus in dieses Land geschickt hat. Er wurde dort geboren. Er hat dort gelebt. Die meiste Zeit lebte er in Nazareth. Und ist dort für uns am Kreuz gestorben. Ich habe es hier mit drei roten Kreuzen markiert, hinter dieser kleinen Stadtmauer. Ungefähr muss es gewesen sein. Dort wurde er begraben und ist von den Toten auferstanden. Und dort ist er zum Himmel aufgefahren. Ja, und seit 1882 holt Gott nun sein Volk aus der Zerstreuung zurück. Und sein Volk Israel lebt jetzt wieder im Land Israel. Hier sehen wir Bibelstellen, die alle von diesem Zurückholen sprechen. Theodor Herzl, die ersten Versuche, nach Israel einzuwandern. Und heute, wie das heute passiert mit Flugzeugen. Ja, und damit komme ich zum dritten Punkt meiner Predigt. Gott liebt den Staat Israel. Unsere Massenmedien haben sich angewöhnt, unseren eigenen Staat, die Bundesrepublik Deutschland, und unsere Politiker, wo es nur geht, zu kritisieren. Wir nennen Politik ein schmutziges Geschäft und gehen ungerne zur Wahl. Das muss ich wirklich sagen, gegenüber anderen Völkern, wo 80-90% zur Wahl gehen. Hier sind es nur 55 normalerweise. Die Geschichte unseres deutschen Staates mit dem Holocaust an 6 Millionen Juden würden die meisten am liebsten ungeschehen machen. Die jüngste Geschichte ist uns höchst unangenehm und peinlich. Wir lieben unseren Staat nicht. Wie kann ich es da wagen, von einer Liebe zu einem Staat zu reden? Ja, wie kann ich es wagen, erst recht so von Gott zu reden? Der Staat Israel hat seit seinem Bestehen ja auch nicht immer alles richtig gemacht. Kann Gott einen solchen Staat lieben? Gott hat uns Menschen erschaffen und er hat uns überlassen, wie wir uns organisieren, in Gruppen, Königreichen und Staaten. Es war ihm nie gleichgültig, wie sein Volk Israel organisiert war. In 1. Samuel 8 lesen wir, dass Gott zuerst selbst König war und dann nur unter bestimmten Bedingungen einen ersten König zuließ. Auch heute scheint Gott bestimmte Bedingungen an die Regentschaften eines Ministerpräsidenten Israels zu stellen. Gott steht also keineswegs unkritisch gegenüber dem modernen Staat Israel. Und trotzdem wage ich es hier, von einer Liebe zum Staat Israel zu reden. Warum? Es gibt mehrere Gründe dafür. Einige dieser Gründe sind wieder biblisch. Weil er schon, dieser Staat und das Heer, was ein Staat braucht, vor 2500 Jahren vorhersagen ließ. Hesekiel prophezeit dies bildhaft in seinem 37. Kapitel. Totenbeine, die zusammenrücken zu vollständigen Skeletten. Dann wachsen Sehnen und Muskeln und verbinden die Knochen miteinander. Zum Schluss wächst Haut darüber und die Männer stehen auf zu einem großen Heer. Jeder Staat braucht zu seiner Verteidigung ein Heer. Und wenn es schläft, dann kann das passieren, was wir jetzt am 7. Oktober erlebt haben. Die Hamas konnte einfach den Grenzzaun durchbrechen und über 1400 Israelis abschlachten. Der Prophet Jesaja spricht immer wieder vom Zurückbringen der Juden aus der Zerstreuung. In Kapitel 60 mit Sicherheit nicht von der Zurückführung der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft, sondern von der Sammlung, die wir jetzt seit 1882 erleben. Denn in Vers 8 werden indirekt Passagierflugzeuge prophezeit. Der Prophet ist selbst überrascht über diese für ihn völlig neuartige Beförderungsart und fragt mit den Ausdrücken, die ihm zur Verfügung stehen: Wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und wie Tauben zu ihren Schlägen? Und in Vers 10 geht es dann darum, wer den Staat Israel mit aufbauen wird. Und die Söhne der Fremde werden deine Mauern bauen und ihre Könige dich bedienen. Wer sind die Söhne der Fremde? Es ist die Volontierbewegung, die seit 1950 ungefähr über 1 Million junge Menschen vor allem in die Kibbuzim brachte. Sie kommen aus der westlichen Welt. Und die Herrscher der westlichen Welt haben tatsächlich allen voran die USA und auch Deutschland Milliarden an Aufbaugelder in den Staat Israel gesteckt. Merken wir, Gott liebt den Staat Israel. Eine der Aufgaben eines Staates ist es, die Ernährungsgrundlage für seine Bevölkerung zu schaffen. Aber das Land war Malaria verseucht. Es war öde und fast menschenleer, schrieb Mark Twain, der das Heilige Land 1867 bereiste. Wie sollte man da Landwirtschaft betreiben? Die Menschen, die dort geboren wurden, lebten meistens nur 40 Jahre. Und man starb ständig. Also die Leute, die starben dort weg wie die Fliegen. Überdies waren die ankommenden Juden keine Landwirte, sondern Musiker, Bankiers, Ärzte, Wissenschaftler, völlig ungeeignet für das harte Leben in der Landwirtschaft. Aber Gott tat ein Wunder. Er gab den Juden Jesaja 41 aufs Herz, wo eine gewaltige Wiederbewaldung des Landes prophezeit wird. Er machte sie neugierig, ob die Bäume, die in diesen Versen erwähnt sind, tatsächlich im Heiligen Land wachsen würden. Gott wusste, nur wenn der Staat eine Aufforstung durchführt, wird es genug Regen geben, wird genug Regen angezogen, sodass man auch Landwirtschaft betreiben kann. Übrigens, diese Prophezeiung für den Propheten Jesaja muss diese Prophezeiung ziemlich rätselhaft, vielleicht sogar peinlich gewesen sein. Denn damals, als er diese Prophezeiung machte, war das Land gar nicht öde, sondern bewaldet. So dicht bewaldet, dass einer der Söhne Davids, der Absalom, sich in einem Wald verirren konnte. Da müssen hunderte Millionen von Bäumen gewesen sein. Vor 150 Jahren, als Mark Twain dorthin kam, standen nur noch einige tausend Bäume. Alles Olivenbäume. Was war geschehen? Nun, im 7. Jahrhundert hat der erste muslimische Kalif eine Baumsteuer eingeführt. Um diese Baumsteuer nicht bezahlen zu müssen, ja, wurden Unmengen von Bäumen gefällt, einfach gefällt und in den Tälern notdürftig verscharrt. Noch heute findet man vor allem im Süden von Israel, wo es trocken ist, diese Baumstämme in den Tälern. Nur die Fruchtbäume, die Gewinn abwarfen, sodass man davon die Baumsteuer bezahlen konnte, die ließ man stehen, eben die Olivenbäume. Ja, aber nicht nur an solchen Bibelstellen kann man ablesen, dass Gott den Staat Israel liebt. Auch an zwei Ereignissen in der Geschichte des jungen Staates demonstriert Gott seine Liebe und seine Fürsorge. Als Israel 1948 gegründet wurden, stürmten drei gut gerüstete arabische Heere herbei, um den jungen Staat sofort wieder zu vernichten. Die Juden hatten dagegen nur teilweise und dazu noch veraltete Gewehre aus dem Ersten Weltkrieg. Viele von ihnen kamen geradewegs aus den KZs der Nazis und waren noch schwach und krank. Dass diese Nicht-Armee bestehen konnte, war ein Wunder. Ein regelrechtes Wunder. Gott hat den Juden massiv geholfen. Hätte er das nicht getan, dann gäbe es heute keinen Staat Israel. Es gibt zahlreiche Berichte über Wunder in diesem Unabhängigkeitskrieg. Das zweite Ereignis war der Yom Kippur-Krieg 1973. Da rettete Gott die nördliche Front auf den Golanhöhen, indem Gott die anrückenden Syrer seine Hand in Form einer Wolke sehen ließ, worauf diese Panik bekamen, umdrehten und nach Damaskus zurückrannten. Ich lese hier aus einem Heft, das damals herauskam, diese Geschichte kurz vor. Ein israelischer Sanitätsoffizier berichtete mir in Arad am Ende des Yom Kippur-Krieges, nur noch wenige Panzer standen uns zur Verfügung. Die Munition war fast völlig verschossen. Das Ende stand vor uns. Die Syrer waren im blutdurstigen Siegestaumel und marschierten auf den Golanhöhen uns entgegen. Rund 12.000 Israelis mit 90 Panzern standen den 120.000 Syrern mit 1.000 Panzern gegenüber. Wir erwarteten den Todesstoß. Doch plötzlich stoppte der syrische Angriff mitten im Vormarsch. Was war geschehen? Kurz darauf kamen ganz aufgeregt israelische Soldaten, die an der vordersten Front gestanden hatten, und berichteten noch unter dem Schock stehend: Die Syrer kamen drohend näher, wir waren hoffnungslos verloren, wo blieb der Nachschub? Doch mit einem Mal erschien eine riesige Hand und schob sich zwischen uns und die Syrer. Es war eine weiße Hand, sie senkte sich vor die Schlachtreihen des Feindes, und sofort danach sahen wir, wie die Syrer zurückwichen. Wir waren fasziniert von der Majestät dieser Hand und von ihrer Schönheit, die eine absolute Autorität ausstrahlte. Man muss dazu wissen, am Morgen scheint die Sonne von Osten genau auf diese Schlachtreihe von den Syrern aus gesehen. Das heißt, sie haben diese Hand angestrahlt von der Sonne gesehen. Ganz mächtig. Wenn man so etwas liest, natürlich, man glaubt es, es haben Christen geschrieben. Ja. Aber bleibt vielleicht doch noch ein Zweifel übrig? Ich war dann 1981 in Israel, im Kibbutz, und hörte, dass einer der Männer dort, Kommandeur, damals auf den Golanhöhen war und das miterlebt hat. Und dann bin ich zu ihm hin und wollte wissen, ob das stimmt. Habe ihm diese Geschichte erzählt. Er saß da wie versteinert. Und dann sagte mir, weil er wirklich erschrocken war, woher ich das weiß. Weil es ist eigentlich ein Militärgeheimnis gewesen in Israel. Wer hat da geplaudert? Ich habe dann meine Quelle genannt. Und er wollte dazu nichts sagen. Und dann habe ich ihm gefragt: Bitte, Ethan, bestätige mir wenigstens, dass das gewesen ist. Und dann sagte er mir auf Englisch, ich übersetze es gleich auf Deutsch: Tim, du weißt, ich bin Atheist, aber wäre Gott damals nicht eingeschritten, dann wären wir alle. So hat er gemacht, ja. Als Atheist bezeichnet sich ein Kibbutznik nur deshalb, weil er nicht in einen Topf geschmissen werden möchte mit den Ultraorthodoxen. Lieber bezeichnet man sich als Atheist. Aber dabei hat er jede jüdische Feiertage eingehalten, den Schabbat und so weiter. Sein Vertrauen zu Gott, wie groß war das? Das Vertrauen von Ethan zu Gott. Er wusste, er hatte es erlebt. Es war größer als manches Vertrauen, was ich kannte von Menschen, von Christen in Deutschland. Dieses Vertrauen konnte ihm keiner mehr nehmen. In der Bevölkerung Israels damals, nach dem Krieg, ging diese Sache natürlich unter der Hand rum. Jeder hat es dem anderen erzählt. Und plötzlich trug die Hälfte aller sogenannten säkularen Israelis solche gehäkelten Kippas. Ja, hier ein kleineres. Warum? Weil sie gemerkt haben, Gott ist auf ihrer Seite. Sie wollten zwar nicht religiös sein oder ultraorthodox oder so, nein, das natürlich nicht. Diese Menschen haben sie gehasst. Aber sie wollten zeigen, dass Gott ja in ihrem Leben eine Rolle spielt. Ein ganz zaghafter geistlicher Neuanfang im Volk Israel. Das war faszinierend für mich, als ich das gesehen habe, wie viele Menschen, ihr seht ja, keiner hat Schläfenlocken oder einen Hut oder einen schwarzen Mantel an. Ja, es gibt keine Orthodoxen hier auf diesem Bild. Die haben einfach nur diese Kippe auf und bezeugen damit, ja, wir möchten mit Gott zusammenleben. Wir haben gesehen, Gott liebt das Volk Israel, Gott liebt das Land Israel und Gott liebt den Staat Israel. Und wenn ich Gott liebe, dann ist es selbstverständlich für mich, dass ich die liebe, die er, die Gott, liebt. Das heißt, dass ich Israel liebe. Wie ist das mit euch? Ich weiß von vielen hier im Raum, dass sie diese Liebe zu Israel mit mir teilen. Aber bei anderen ist es vielleicht noch nicht so. Israel lieben, weil Gott es liebt? Wäre das eine Option? Bei einer Evangelisation wird man aufgerufen, erstens aus der Masse herauszutreten, seine neutrale Beobachterhaltung Jesu gegenüber aufzugeben. Zweitens, Jesus anfangen zu lieben, sich mit Jesus zu identifizieren. Drittens, um Vergebung der Schuld zu bitten. Und viertens, ein neues Leben mit der Hilfe Gottes zu beginnen. Diese vier Dinge. In Bezug auf Israel möchte ich, dass ihr heute wenigstens zwei dieser Dinge mit mir geht. Ich möchte, dass ihr eure neutrale Stellung, falls ihr eine hattet zu Israel, aufgebt und pro Israel werdet. Und ich möchte, dass ihr anfangt, Israel zu lieben, euch mit Israel zu identifizieren. Nicht, weil es dafür plausible Argumente gäbe, sondern weil Gott Israel liebt und er sich mit Israel identifiziert. Wie sähe eine solche Liebe zu Israel ganz praktisch aus? Ja, natürlich zum einen das Gebet, klar. Dann vielleicht auch eine Israelreise mal mitmachen. Wäre durchaus eine Option. Vielleicht Hebräisch lernen. Die Sprache ist ein absoluter Türöffner, ein Herzensöffner. Wenn ich mit jüdischen Menschen in Berührung komme und wenn es nur ein paar Worte sind auf Hebräisch, warum? Der Israeli weiß dann sofort, dass ich nicht sein Feind sein kann. Das ist wichtig für ihn. Israelis sind dermaßen angefeindet, überall. Und seit dem 7. Oktober sowieso besonders. Also, warum nicht Hebräisch lernen? Der nächste kostenlose Anfängerkurs beginnt, sobald 5 Personen zusammenkommen. Anmeldung bei mir. Viertens, für junge Leute empfehle ich, einen Einsatz in Israel zu machen. Es gibt einige christliche Organisationen, die Helfer für ein paar Wochen brauchen. Und man kann natürlich auch auf eigene Faust als Volontär, als freiwilliger Helfer in ein Kibbutz gehen. Das wäre dann ein ganz besonderer Einsatz mitten unter den Israelis. Aber vielleicht können wir auch in Deutschland Kontakt mit Juden bekommen. Privat, vielleicht sogar organisiert. Wir haben ja jetzt auch Kontakt mit Ukrainern und 2019 hatten wir Kontakt mit Chinesen. Ja, also natürlich, es sind unterschiedliche Kulturen und auch Juden haben Gewohnheiten, die wir nicht haben. Man sollte die vorher wissen, um nicht ins Fettnäpfchen zu treten. Die nächste Synagoge, mit der wir vielleicht Kontakt knüpfen können, wäre diese hier in Rottweil, ganz neu gebaut. Ja, und wem es schwerfällt, ein anderes Volk zu lieben, den möchte ich bitten zu überdenken, ob er nicht wenigstens Israel segnen sollte. Noch einmal unser Text aus 1. Mose 12. In der Mitte dieses Verses steht: Ich will segnen, die dich segnen. Das ist also mit einer Verheißung verbunden. Wir werden selber gesegnet. Was ist das andere Segnen? Über manches macht man sich ja keine Gedanken, sagt es einfach so. Was ist Segnen? Ich versuche mal eine Definition. Gott bitten, dass ein Mensch oder eine Gemeinde oder ein Volk von Gott Gutes erfährt. Ist das Segnen? Wollen wir, dass Israel Gutes erfährt? Beten wir für Israel? Gott sagt dem Abraham, dass er die segnet, die ihn bzw. seine gesegneten Nachkommen, also Israel, segnen. Israel Gutes wünschen, für Israel beten, das kann jeder tun. Und da darf ich euch dann eine Zusage machen, dann stehen wir auch unter diesem besonderen Segen, den Gott Abraham gegeben hat. Amen.